Eine ganz große Priorität für den Herrn Jesus, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, das war, dass er seinen Nachfolgerinnen und Nachfolger einfach abverlangt hat, geistliche Schritte zu gehen. Das wollte Jesus. Ich gebe euch mal drei Beispiele. Da sagt er einem einfach, folge mir nach und erwartet, dass er alles liegen lässt, seinen Beruf, und Jesus nachfolgt. Voll krass. Dann gibt es eine Situation, in der 5000 Leute Hunger haben und es ist ein logistisches Problem. Selbst für unsere Maßstäbe wäre das ein logistisches Problem heute. Und er sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Lektion war, Gott versorgt dich. Wir dürfen Vertrauen haben. Dann schickt er seine Nachfolger einfach zu zweit los in die Häuser und sagt, na, erzählt mal, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist, segnet die Menschen und betet für die Kranken. Und vorher hatten die jetzt nicht voll die krasse dreijährige Bibelschule. Sie waren zwar 3 Jahre mit Jesus unterwegs, aber sie fühlten sich, gelinde gesagt, etwas überfordert, haben aber dann in der Lektion, in diesem geistlichen Schritt gelernt, das Reich Gottes ist wirklich nah. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du Autorität im Glauben durch ihn. Und ich möchte unser heutiges Thema mal nennen, dein nächster Schritt. Dein nächster Schritt, also damit meine ich jetzt nicht sowas wie Rasen vertikutieren oder endlich die Winterreifen wechseln, das sind nämlich so Sachen, die ich noch machen muss, ne? Aber die meine ich nicht, ich meine geistliche Schritte. Und es ist uns auch als Leiter der Gemeinde eine ganz wichtiges Herzensanliegen, und zwar egal, ob du jung oder alt bist, dass wir geistliche Schritte gehen. Und ich habe mal hier so 6 Piktogramme ausgewählt, die so stellvertretend, werdet ihr so mitgenommen in der Predigt, stellvertretend für mögliche geistliche Schritte stehen, die du heute gehen kannst, wo du dich entscheiden kannst. Und wir wollen uns ein bisschen langhangeln an einem Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 6, und schauen mal, was wir da an geistlichen Schritten finden können. Und den möchte ich mit euch einmal zum Anfang lesen. Dort schreibt der Petrus an die Gemeinde: Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid, alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott gebaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Bis dahin erstmal. Den ersten geistlichen Schritt, den ich mal so präsentieren möchte, ist extrem wichtig. Und ich gehe mal von diesem ersten Wort im Text aus. Dort steht: Darum. Also immer wenn in dem Text darum steht, könnte man sich logischerweise oder muss man sich fragen, warum? Warum sagt er darum? Da muss doch irgendwas vorher gekommen sein, und so ist es hier auch. Alles, was danach kommt, hat eine Voraussetzung. Und die finden wir im Kapitel 1 dieses Briefes in Vers 23. Dort lesen wir: Ihr seid ja von Neuem geboren. Ihr seid ja von Neuem geboren. Und ganz viele Frauen und Männer heute Morgen können das von sich hier sagen. Halleluja, das ist toll, dass du das sagen kannst. Ich bin von Neuem geboren. Aber jetzt spreche ich zu jedem von euch, die oder der das noch nicht oder nicht sicher von sich sagen kann. Ich bin von Neuem geboren. Das weiß ich nicht. Im Johannesevangelium wird uns eine Begebenheit berichtet, dass ein Schriftgelehrter, Nikodemus, zu Jesus kommt und mit ihm sprechen möchte. Nikodemus ist fasziniert von Jesus und er sagt gleich: Jesus, ja, also mir ist schon klar, du bist von Gott gesandt. Wenn ich mir angucke, was du alles sagst und was du alles tust, das ist nicht normal. Das ist Gottes Autorität in dir. Aber Jesus geht gar nicht so richtig ein auf dieses Lob, sondern haut gleich was raus und sagt: Nikodemus, und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Ohne neue Geburt kannst du das Reich Gottes nicht sehen und du kannst auch nicht hineinkommen. Und das ist exakt so, wie wir das erleben. Wenn ein Mensch nicht neu geboren ist aus dem Geist Gottes, dann versteht er gar nicht, was wir hier wirklich machen. Dann ist es hier eine nette Veranstaltung, tolle Events, eine tolle Gemeinschaft. Der Kuchen schmeckt, der Kaffee ist heiß. Aber du kommst nur an einem bestimmten Punkt. Du kommst nicht dahin, wo du das Reich Gottes siehst und du bist auch nicht Teil davon. Und deswegen ist das so extrem wichtig, dass du heute Morgen dich fragst: Bin ich von Neuem geboren? Und da gibt es kein Vielleicht oder so, sondern das Wort Gottes sagt uns ganz klar: Jeder, der von Neuem geboren ist, der weiß das im Herzen. Der Heilige Geist sagt dir und beweist dir das, gibt dir die Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist. Wer das jetzt von euch noch nicht weiß, hey, das ist die wichtigste Entscheidung überhaupt. Deswegen machen wir hier Gottesdienste, dass Menschen in dieses Reich Gottes hineinkommen, dass sie neu geboren werden. Da geschieht etwas in dir, wenn du dein Leben Jesus öffnest und ihn annimmst als den, über den wir vorhin so diese Loblieder gesungen haben, den König, den Herrn deines Lebens, der sein Leben am Kreuz gegeben hat, damit die Trennung von Gott und deine Verlorenheit aufgehoben wird. Wenn du das bekennst und die Vergebung Gottes für dich annimmst, dann lebt Jesus in dir. Und das nennt die Bibel eine geistliche Neugeburt. Dann bist du ein Kind Gottes, sagt Johannes 1, Vers 12. Die, die Jesus Christus aufnehmen, die haben das Recht bekommen, Gottes Kinder zu sein, zu heißen, sich so zu nennen. Ja, und dann in diesem Dialog Nikodemus und Jesus, dann können wir sich ja fragen, ja, warum denn jetzt Jesus? Und dann sagt Jesus diesen wahrscheinlich eins der meist zitiertesten Bibelverse in Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt, und da kannst du jetzt wieder dich einsetzen, dich so sehr geliebt hat, zu jedem Zeitpunkt deines Lebens, egal was du gemacht hast und wer du bist, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus für dich gegeben hat, dass wenn du an ihn glaubst, du nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Du hast es. Du wirst es nicht vielleicht irgendwann bekommen, wenn du die restlichen geistlichen Schritte gegangen bist. Nein, neugeboren, du hast das ewige Leben. Und deswegen, Halleluja, Halleluja, genau. Und deswegen ist es ein extrem wichtiger Schritt. Und es ist so ein Herzenswunsch von uns, dass du diesen geistlichen Schritt heute gehst. Verschieb es doch nicht auf morgen oder nächsten Sonntag oder nächstes Jahr. Du weißt doch gar nicht, ob du morgen noch die Möglichkeit hast, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte von Neuem geboren werden, wäre der erste geistliche Schritt, den wir euch mal aus dem ersten Wort dieses Textes, ihr seht, wir können da ganz schön viel Zeit verbringen, mitgeben möchte. Den zweiten geistlichen Schritt, den du machen könntest heute, der hat ganz viel damit zu tun mit dem zentralen Bild in diesem Text. Das zentrale Bild in diesem Text handelt davon, dass wir uns einbauen lassen sollen, dürfen von Gott in ein geistliches Haus, als lebendige Steine. In einer anderen Begebenheit in der Bibel wird uns berichtet, dass ein Finanzminister aus Äthiopien unterwegs ist, unter sengender Hitze in einem angenehmen, schönen Wagen. Und er schwitzt, nicht nur, weil es heiß ist, sondern weil er einen anstrengenden, schwierigen Text liest, aus dem Alten Testament. Und er steigt nicht ganz dahinter. Von wem spricht der Prophet Jesaja, dessen Schriftrolle er da liest? Von wem spricht er da? Und der Geist Gottes führt einen Nachfolger Jesu, den Philippus, genau dahin. Da treffen. So arbeitet der Geist Gottes. Genau zu diesem Zeitpunkt trifft er ihn. Und Philippus kann ihm erklären, was das so auf sich hat mit dem Wort aus der Bibel und auf wen es hindeutet. Auf Jesus Christus, den von Gott gesandten Retter. Und dieser Finanzminister, der versteht das und er hat einen logischen zweiten Schritt, nachdem er Jesus angenommen hat und sagt, das glaube ich, ich vertraue diesem Jesus. Und dann sagt er oder fragt, gibt es eigentlich einen Hinderungsgrund, warum ich mich jetzt taufen lassen soll? Und dann halten sie an so einem Gewässer da und dann wird dieser Finanzminister getauft. Vielleicht bist du neu geboren und vielleicht bist du sogar schon 20 Jahre hier in dieser Gemeinde, kennst Jesus, folgst ihm nach. Aber das mit der Taufe, das ist irgendwie so eine komische Sache für dich gewesen. Denn es sprechen ja auch Gründe dagegen, sich hier taufen zu lassen. Ne? Zum Beispiel, jetzt bin ich schon so lange dabei und ist das jetzt überhaupt noch nötig? Was werden denn so die Leute in meiner Umgebung sagen, wenn ich mich da so als so erwachsene, gestandene Ochsenfurterin, Ochsenfurter da in den Main stelle und mich taufen lassen? Und überhaupt, ich bin doch auch schon als Säugling getauft worden. Und ich glaube doch an Jesus, der mich rettet. Und nicht die Taufe rettet mich, sondern Jesus. Amen dazu, das stimmt. Nicht die Taufe rettet dich, Jesus Christus. Und das, was er getan hat, rettet dich. Das stimmt. Aber es spricht auch ganz viel dafür, dass du dich taufen lässt. Zum Beispiel, weil Jesus das so gesagt hat. Was sagt er denn am Ende des Matthäus-Evangeliums? Sagt er, darum geht hin zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ja, wie willst du jetzt einen Menschen taufen, wenn du selbst gar nicht getauft bist? Da kommt jetzt so ein Finanzminister zu dir und sagt, jetzt habe ich das verstanden, was hindert es mich denn da? Taufbecken hier oder da im Main, dich taufen zu lassen. Und dann sagst du, ich taufe dich natürlich gerne, aber irgendwie bin ich ja selber, habe ich das noch nicht gemacht. Die Taufe, so wie die Bibel sie uns beschreibt, ist ein ganz tolles, sichtbares Bild einer geistlichen Realität nach deiner Bekehrung, nach deiner geistlichen Neugeburt. Es ist das Bild vom Tod des alten Menschen, der beerdigt wird, wie in einem Begräbnis und der aufersteht. Deswegen taufen wir auch durch dieses Untertauchen, weil es dem am nächsten kommt. Und in Römer 6, das ist sicherlich so eine der zentralen Stellen dazu, zu dem Thema, lesen wir, wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Das macht extrem Sinn, das mit dieser neuen Geburt zu verknüpfen. Und obwohl gerade der Römerbrief uns ja maximal hilft zu verstehen, dass es die Gnade Gottes durch das Sterben Jesu am Kreuz ist, die uns rettet und nicht die Taufe oder die Kirche oder irgendetwas anderes, ist gerade hier in diesem Brief auch dieses Bild von der Taufe so wunderbar beschrieben. Das sagt, wir werden begraben, stehen auf und führen ein neues Leben. Sich taufen zu lassen auf das Bekenntnis deines Glaubens ist auch ein fester Punkt in deinem Leben als Christin und als Christ, an den du dich sehr gut erinnern kannst, wo du immer wieder deinen Glauben dich zurückbesinnen kannst und sagen, ja, ich habe doch diesen Schritt gemacht, vor aller sichtbaren und unsichtbaren Welt meinen Glauben zu Jesus bekannt und er hat sich zu mir bekannt. Außerdem hat Jesus es selbst gemacht. Er hat sich selbst taufen lassen, obwohl er das sicherlich in diesem Kontext gar nicht nötig gehabt hätte. Aber er ist uns darin auch ein Vorbild. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 41 lesen wir, dass die Menschen nach der Pfingstpredigt des Petrus zum Glauben kamen, ziemlich viele, und sie wurden getauft und sie wurden in dieses geistliche Haus der Gemeinde aufgenommen. Also ein zweiter geistlicher Schritt könnte sein, dass du sagst, ich möchte getauft werden. Ich möchte mich taufen lassen. Wir werden am 23. Juli hier in der Gemeinde wieder eine Taufe haben und wir laden dich ganz herzlich ein, wenn du noch nicht getauft wirst, da mit dabei zu sein. Das wird ein großes Fest, wenn wir Taufe feiern mit dir. Unser dritter Schritt, da gehen wir in den, wieder in den Vers 1 in unserem Text. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Wohlgemerkt, hier spricht der Apostel Petrus zur Gemeinde, nicht zu irgendeiner Horde von Leuten, die Gott nicht kennen und die voller Bosheit und Neid und Heuchelei sind, sondern er spricht zu Christen im Wissen und in der Erkenntnis, dass es alles Schlechte auch unter Christen gibt. So kann man es vielleicht mal brutalst ausdrücken. Wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich fürchte, es ist so. Und Petrus benutzt hier dieses Bild vom Anziehen, Ausziehen. Das Wort, was da steht, könnte man für Kleidungsstücke verwenden, ablegen. Vielleicht bist du bist wiedergeboren, du bist auch getauft, gehörst zur Gemeinde, aber Gott zeigt dir, dass es etwas gibt in deinem Leben, das passt nicht. Es passt sozusagen nicht zum geistlichen Kleiderstil. Und du sollst das ablegen. Du kannst das ablegen, wie ein Kleidungsstück. Vielleicht weißt du es jetzt schon ganz genau, was Jesus jetzt in deinem Leben anspricht. Und es ist die Frage, wie wir mit Schlechten in unserem Leben umgehen. Das ist ja Rebellion gegen Gott, das ist das, was die Bibel Sünde nennt, wenn wir das einfach verharmlosen oder tolerieren. Und selbst wenn du es schlimm findest, dann kann es manchmal passieren, dass wir aufgeben, weil wir sagen, an der Stelle haben wir schon so viel gekämpft und es hat jetzt einfach keinen Sinn mehr. Das gehe ich jetzt nicht weiter an. Aber das ist super schade, weil solche Dinge, wie sie der Petrus hier aufzählt in der Gemeinde, die führen zu einer geistlichen Blockade in deinem Leben. Die führen dazu, dass du keine Freude mehr hast im Glauben. Und der Herr Jesus will doch, dass du voll Freude überquillst. Wir haben vorhin gehört von den Frauen, dass ein wesentlicher Punkt ist, dass wir Menschen begeistern wollen für Jesus. Wie kannst du noch jemanden für Jesus begeistern, wenn dir selbst die Freude in deinem Leben fehlt? Und das ist Strategie vom Teufel. Er will dir diese Freude nehmen, weil zum Beispiel etwas in deinem Leben ist, wo du geistlich kämpfst und wo du aufgegeben hast. Du erlebst nichts mehr Geistliches und du hast keine Kraft mehr. Und auch das, was die Bibel als Frucht bezeichnet, das ist so, kümmert so dahin in deinem Leben. Ich zitiere mal wieder den Römerbrief, in dem Paulus schreibt, euer vergängliches Leben, also jetzt unser irdisches Leben, darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Das ist eine Strategie vom Teufel, der möchte, dass wir in einem Bereich unseres Lebens oder mehreren Bereichen unseres Lebens ja quasi unser Leben zur Verfügung stellen für etwas, was nicht in Ordnung ist, was Gott auch keine Ehre macht. Und dann wirft es dir wieder vor. Dann sagt er, siehst du, so ein Christ bist du. Toll, kann nichts mehr rauskommen. Aber Jesus möchte das Gegenteil. Er möchte, dass du an der Stelle nicht aufgibst. und nicht diese negativen Dinge in deinem Leben angezogen lässt, sondern dass du da kämpfst mit Jesus. Alleine kannst du das nicht, mit Jesus, weil er dir Vergebung gibt. Er sagt, komm zu mir, sag mir das, ich vergebe dir das, ich gebe dir immer wieder einen Neuanfang. Ich befreie dich davon, und Befreiung von solchen Dingen ist wie das Ausziehen eines Kleidungsstückes. Heute früh sind wir mit dem Rad gefahren und ganz in der Früh war es noch relativ frisch, aber irgendwie, als wir losgefahren sind, war es dann schon ziemlich warm. Und die Jacke, die wir uns angezogen hatten, die Claire und ich, da haben wir gleich gesagt, nee, das geht also gar nicht. Und es war eine echte Befreiung, die Jacke auszuziehen und hinzulegen. Und so ist es hier auch. Wenn du diese Dinge ablegst, das ist wie eine Befreiung. Du atmest auf, es gibt wieder geistliches Wachstum in deinem Leben, es gibt wieder Freude über Jesus in deinem Leben und es passiert wieder Frucht und Veränderung. Im 1. Johannesbrief 1, Vers 9 steht, denn wenn wir unsere Sünde bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünde und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist das Evangelium. Bleib nicht in diesen Dingen, mach einen geistlichen Schritt. Ich möchte etwas ablegen. Kannst du heute entscheiden. Das ist deine Entscheidung. Ein weiterer Schritt. Im Vers 2 lesen wir, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Errettung, erreicht ist. Hier fokussiert Petrus gar nicht so sehr, dass jetzt der Säugling Milch braucht und die Männer im gegrilltes Fleisch vielleicht oder so, keine Ahnung. Darum geht es hier gar nicht, sondern hier geht es darum, und das kennt jeder, der mal Säugling hatte, alle Frauen, die Säuglinge stillen, dass ein Säugling, der ist begierig danach. Wenn der Hunger hat, dann geht es richtig zur Sache. Begierig nach dieser Milch. Das ist kein anständiges, gesittetes Essen mit Messer und Gabel am Tisch. Das ist richtig begierig. Und das Bild nimmt der Apostel hier. Er sagt, wir sollen, so wie ein Säugling, er hat null Rücksicht drauf, nimmt er, ist begierig nach dieser Milch, so sollen wir begierig sein nach dem Wort Gottes. Nach dieser unverfälschten Milch, fand es ganz witzig, das griechische Wort, was da steht, ist logikos, das heißt eigentlich ja vernunftgemäß, wahr. Und ich habe das so für mich ein bisschen bezogen auf Christus, der das fleischgewordene Wort Gottes, der Logos ist. Und letztendlich heißt begierig sein auf Gottes Wort, Jesus besser kennenlernen, dem Logos näher kommen, ihn besser kennenlernen. Und ein möglicher geistlicher Schritt für dich heute könnte sein, Jesus, sein Willen, Gottes Willen näher kommen durch sein Wort. Dass du mehr sein Wort liest, aber nicht nur lesen, sondern auch anwendest, darauf vertraust, dass das ein lebendiges Wort ist, ein wahres Wort, und dadurch du tolle Erfahrungen machst und Jesus näher kommst. Das Wort Gottes ist ein Schwert. Du kannst es einsetzen, weil es wahr ist, gegen das Böse in deinem Leben. Auch in bösen Zeiten gibt es dir Mut durch Verheißungen, und es ist ein prophetisches Wort für jetzt und für die Zukunft. Im Psalm 119, dem längsten Psalm, der nur vom Wort Gottes handelt, steht im Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wir sind ja alle unterwegs. Ne? Was ist denn unsere Lampe, unser Licht, unsere Leuchte? Ne? Wir brauchen Licht auf unserem Weg. Könnte also deine Entscheidung sein, ich möchte mehr begierig auf Gottes Wort sein. In Vers 5, wir springen mal ein bisschen weiter, steht, habe ich vorhin schon zitiert, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lebendige Steine sind ja ein bisschen paradox eigentlich. Ne? Steine sind ja sowas von tot, normalerweise. Aber im Bild, das die Bibel gebraucht, ist Jesus ja der Grundstein oder Eckstein. Jesus, der Grund, das Fundament, was die Menschen nicht angenommen haben. Im Volk Israel zunächst mal nicht. Die haben ihn abgelehnt. Aber auch generell bis heute wird Jesus als Fundament, als Eckstein, als unersetzlicher Grund eines Lebens mit Gott ja von vielen Menschen abgelehnt. Und das Wort Gottes sagt uns, wir können kein geistliches Leben führen ohne diesen Grund, ohne dieses Fundament Jesus. Und auch als ganze Gemeinde sind wir auf Jesus Christus das Fundament gebaut. Das Jesus Christus ist das Fundament dieser Gemeinde, jeder Gemeinde. Gott, steht hier, ist der Baumeister. Er baut jeden von uns, dich und mich, in dieses geistliche Haus hinein. Auch vorhin bei den Frauen kam das Stichwort, wir sind so unterschiedlich gemacht, mit unterschiedlichen Gaben, genauso ist es. Gaben, die Gott uns durch den Heiligen Geist gibt, Talente, die Gott uns schon mit in die Wiege gegeben hat. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich von unserer Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander helfen können, unterstützen können. Und Gott fügt es auf eine wunderbare Weise zusammen zu einem lebendigen Organismus der Gemeinde. Und das Wort sagt uns hier, dass das das Haus ist, in dem der Geist Gottes wohnt. Es ist erfüllt vom Geist Gottes. Warum? Und da komme ich wieder an den Anfang, weil bei deiner neuen Geburt Jesus in dein Leben gekommen ist und in dir wohnt. Das macht das Haus lebendig. Das macht das Haus lebendig und die Steine lebendig. Und Steine sind ein Sinnbild für Festigkeit, sie sind aber auch für eine Bestimmung. Wenn du wohin gebaut wirst, hast du deine Bestimmung. Jeder ist wichtig im Haus Gottes. Und es ist ein Zeichen für Gemeinschaft. Es ist dieses Bild ist ein ganz starkes Plädoyer dafür, dass es nicht Christen gibt, die als einzelne Steine irgendwo rumliegen. Was soll das dann? Na, es ist ein Stein wert auf einer Baustelle, der, wenn das Haus fertig ist, irgendwo dann da noch in der Ecke steht. Der sinnlos, ja, genau. So ist es bei Gott nicht. Keiner von euch ist sinnlos. Jeder ist ein lebendiger Stein, der eingebaut wird. Wenn du dich einbauen lässt, hier steht, lasst euch einbauen als lebendige Steine. Es gibt kein Einzelchristentum in der Bibel, sondern ein Miteinander, weil wir miteinander Lasten und Freuden teilen, weil wir miteinander uns helfen, unterstützen können, voneinander lernen können und überhaupt nur miteinander Gottes Auftrag gemeinsam erfüllen können. Und es ist auch schon angeklungen, hat Marc vorhin gesagt, eine wunderbare Möglichkeit, da zu lernen und weiter voranzukommen, sind Kleingruppen. Und wir bieten euch das an hier in der Gemeinde und freuen uns wahnsinnig, wenn ihr mit in einer Kleingruppe dabei seid oder sogar noch eine gründet und Verantwortung da übernehmt. Wir unterstützen euch absolut. Wäre mega, mega cool, wenn jeder von uns in einer Kleingruppe ist, weil das auch ein sehr praktischer Ausdruck ist, wie ich als lebendiger Stein eingebaut bin. Und so könnte ein geistlicher Schritt für heute sein, wenn du noch nicht Teil einer Kleingruppe bist. Ich möchte Teil einer Kleingruppe werden. Und der letzte geistliche Schritt, den ziehen wir uns mal aus dem Vers 5b, den zweiten Teil, heraus. Dort steht nämlich, nach dem lebendigen Haus, in das wir uns einbauen lassen, ein zweiter Auftrag. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Ja, was macht ein Priester eigentlich? Und was meint der Petrus damit? Sollen wir jetzt irgendwie alle Theologie studieren und Pfarrer werden? Oder was ist damit gemeint? Ein Priester, wenn wir vom alten Bund her gehen, der opfert. Priester opfern, bringen Gott Opfer dar. Sie dienen Gott, sie führen den Gottesdienst durch, sie leiten den Gottesdienst. Und wenn wir das jetzt mal auf unser Leben umsetzen und nicht nur auf eine Sonntagsveranstaltung, dann fordert uns das Wort Gottes auf, unser ganzes Leben als ein lebendiges Opfer Gott zu geben. Und schon bist du eine Priesterin, ein Priester. Du opferst dein Leben dem Herrn. Du opferst auch, wenn du Jesus und das, was er getan hat, bekennst. Wenn du es erzählst, wenn du es durch dein Leben vorlebst, das Evangelium. Und du dienst Gott natürlich ganz stark, indem du anderen Menschen dienst. Das hat ja schon der Herr Jesus ganz praktisch so gemacht. Er ist hergegangen und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und hat gesagt, so sollt ihr das auch tun. Ihr sollt einander dienen. Wir sollen einander dienen in der Gemeinde, aber auch vielen, vielen anderen Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Und so erfüllst du auch etwas, was eine priesterliche Aufgabe ist. Du segnest. Die Priester segneten das Volk. Und du bist als Nachfolgerin und Nachfolger von Jesus berufen, eine Segensbringerin, Segensbringer zu sein. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen, aber ich habe es mal in einem Punkt zusammengefasst, wo es auch immer geschieht. Auf der nächsten Folie. Du könntest einen geistigen Schritt machen und sagen, ich bin hier schon dabei, aber ich habe noch gar keinen Punkt, wo ich hier mitarbeiten kann in der Gemeinde. Ich würde das gerne machen. Und wir finden das super klasse und helfen dir dabei, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Nicht nur, weil hier so viele Arbeiten sind, die getan werden müssen, sondern weil das ein Gottesdienst ist. Hier hat jemand ein Glas hingestellt. Das ist Gottesdienst. Das ist ein Dienst. Jemand hat Kaffee gekocht, jemand hat geputzt, jemand ist bei den Kindern oben, erzählt von Jesus. Jemand macht Musik, jemand stellt hier hinten diese Regler laut und leise und macht das Licht an und aus. Jemand steht an der Tür, begrüßt euch, jemand hat Kuchen mitgebracht und so weiter. Das ist alles Gottesdienst und es ist alles Priesterschaft. Ja, das klingt jetzt sehr fromm, ne? Aber das ist das, was eigentlich damit gemeint ist. Wir lassen uns bauen zum lebendigen Haus und wir sind alle berufen, Priester zu sein, auf dem Werk von Jesus Christus. Nicht um unseren Willen, sondern auf dem Werk von Jesus Christus, sagt der Text, weil er der Eckstein ist, das Fundament unseres Glaubens, für ihn persönlich und von uns als Gemeinde. Ja, es ist immer leicht, eine Predigt anzuhören. Und dann, manche schreiben mit, finde ich ja cool, könnt ihr zu Hause nochmal überlegen. Aber es ist noch besser, einen Schritt auch festzumachen. Und deswegen habe ich jetzt ganz zum Schluss noch so einen kleinen Aktivteil vorbereitet. Manche haben sich schon gefragt, was soll dieser Lego-Kram da hinten, Lego Duplo. Genau, ist nicht kein Überbleibsel vom Winterspielplatz. Welchen geistlichen Schritt oder welche geistlichen Schritte möchtest du heute gehen? Jeder von euch kann, es gibt auch genügend Steine, jeder von euch kann einen solchen Schritt gehen. Und ich habe ja diese Piktogramme da gemacht und ihr erinnert euch, wofür die stehen. Ich gehe es nochmal durch. Ihr könnt euch einen Stein nehmen, deinen Namen draufschreiben und ein oder mehrere Piktogramme. Der Stein hat ja 4 Seiten. Könnt ihr euren Namen draufschreiben und zu sagen, ich möchte etwas Negatives in meinem Leben loswerden, ablegen. Und dann geht er da hinten hin. Da sind noch genügend Stifte. Und dann baut ihr euren Stein da drauf. Und es macht auch gar nichts, dass das Haus nicht fertig wird, also wird offen bleiben. Weil es sollen ja noch viele Leute in das Haus Gottes eingebaut werden. Und manche sind auch heute gar nicht da. Also nehmt die Gelegenheit, wir werden jetzt ein Lied hören, einfach so im Hintergrund. Und in dieser Zeit könnt ihr beten, ihr könnt eine Entscheidung treffen und ihr könnt euren Stein da hinten als ein Symbol einbauen für euren geistlichen Schritt und gleichzeitig als ein Symbol dafür, dass jeder von euch eingebaut ist in das lebendige Haus Gottes. Ich gehe nochmal diese einzelnen Punkte durch. Das Kreuz steht dafür, dass du sagst, ich möchte neu geboren werden. Diese Wasserwellen stehen dafür, ich möchte mich jetzt endlich taufen lassen. Dieses Einfahrtverboten-Schild steht dafür, ich möchte nicht weiter in diese Richtung fahren, ich möchte jetzt etwas ablegen. Diese Brille ist dafür da, ich möchte im Wort Gottes mehr von Jesus erfahren. Ich hätte auch ein Herz hinmachen können, ich möchte Jesus mehr in mein Herz aufnehmen, mit ihm in Gemeinschaft sein, aber diese Brille, das steht, und diese fünf Punkte sind jetzt nicht für Würfel, sondern einfach für Gemeinschaft. Ne? Fünf Leute treffen sich und machen eine Kleingruppe und du bist mit dabei. Und diese Hand da hinten, die ist für einen Dienst. Ich möchte Priester sein, Priesterin sein. Ich möchte in der Gemeinde mitarbeiten. Stell meine Hand zur Verfügung für einen Dienst. Genau. Jetzt geben wir euch mal so 4-5 Minuten und ihr dürft davon Gebrauch machen.